Manchmal funktioniert die Technik nicht so schnell. Jetzt ist es an. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ihr seid heute nicht so viele, aber trotzdem freue ich mich, dass ihr zu sechst hier vorne seid. Marcel, komm noch. Schnell, Marcel, schön. Sehr gut, sehr gut. So sportlich bist du. Wer von euch weiß, wie hoch der höchste Berg in der Welt ist? Wer weiß von euch, wie hoch der höchste Berg ist in der Welt? Sind noch keine Kletterer. Okay, das ist auch nichts für Kletterer. Aber was denkt ihr, wie viele Kilometer ist der höchste Berg? Einfach schätzen, was denkt ihr, wie hoch?
Wie viel? Pavillon.
Pavillon? Oder was sagst du?
Ich meine den Pavillon ist der größte.
Ist ein Babylon. Aha, Turm von Babylon meinst du wahrscheinlich. Aha, ich weiß nicht, wie hoch das ist. Das war wahrscheinlich hoch, ja. Aber heute uns bekannter Berg, der existiert, ihr wisst nicht. So ungefähr, was denkt ihr? 2 Kilometer, 3 Kilometer hoch, 4 Kilometer. Marcel, weißt du das?
Wie hoch?
Weil.
9 Kilometer hast du gesagt, Marcel. Fast richtig. Also 8,5 etwa, fast 8,5 Kilometer, 8,500 Meter hoch. Das ist sehr, sehr hoch. Wenn Menschen dorthin gehen wollen, dann brauchen sie spezielle Ausrüstung. Die brauchen Sauerstoffmasken, weil die Luft dort sehr dünn ist und man kann dort nicht so gut atmen. Und die brauchen viele, viele Tage, viele Provisionen mitnehmen müssen sie. Also es gibt nicht so viele Menschen, die es dort hochschaffen. Ich würde träumen, da oben mal gewesen zu sein. Wer von euch wandert gerne? Also nicht zu solchen hohen Bergen, sondern wer war schon von euch mal in Bergen gewandert? Ja, Abigail, du warst schon? Leon, nicht? Noch nicht? Wer möchte von euch gerne in die Berge mal wandern gehen? Aha, also die Interesse ist auf jeden Fall vorhanden. Roman, du siehst deine Kinder, die melden sich alle drei. Die wollen in die Berge. Und Berge ist etwas Faszinierendes. Ich liebe Berge. Meine schönsten Erfahrungen mit Gott habe ich in Bergen erlebt. Manche erleben das bei Musik, in Konzerten. Ich erlebe sie in der Natur, wenn ich in Bergen bin. Und ich möchte heute euch eine Geschichte erzählen, als ich mal in Bergen war, in England, in Wales. So kleines Land in Wales, in England, in Großbritannien. Und da sind die Berge nicht so hoch. Vielleicht 1 Kilometer, bisschen über 1 Kilometer hoch, gar nicht so hoch. Also man braucht vielleicht 4-5 Stunden Wanderung und dann ist man schon ganz oben. Aber diese Berge sind gefährlich, weil sie sind ganz nah am Wasser und das Wetter ändert sich dort sehr schnell. Also wenn man losgeht und es scheint Sonne, der Himmel ist blau, man ist so leicht angezogen und man kann sich nicht vorstellen, wie das Wetter sich ändern kann in ein paar Stunden. Und das war auch einmal so mit Helena zusammen. Wir waren dort unterwegs zum Gipfel auf diesem Berg. Es hieß Snowdon. Ja. Und wir waren ganz leicht angezogen. Es war Herbst, wir hatten schon Jacken, aber das waren keine speziellen Jacken, keine wasser- und winddichten Jacken. Wir hatten gute Wanderschuhe, aber das war alles, was ein Wanderer, das war das Mindeste, was ein Wanderer braucht, aber wir hatten keine guten Klamotten. Und unterwegs kam ganz plötzlich ein Sturm, das heißt ganz starker Wind mit Regenschnee, Schnee und Regen, und wir waren nach einer halben Stunde durchgefroren, wir waren richtig gefroren und wir sind aber trotzdem weitergelaufen. Was denkt ihr, war das richtig weiterzulaufen? Was sollten wir tun? Ja, was sollten wir am besten tun, Leon?
Wieder nach Hause gehen und Jacken anziehen.
Ganz genau, also nach Hause gehen, Jacken anziehen, die wir leider nicht hatten. Wir haben es nicht gemacht, wir sind weitergelaufen, wir dachten, wir sind stark, wir schaffen es schon. Und wir sind weitergelaufen, weitergelaufen. Wenn wir uns 2 Meter voneinander standen und uns versuchten zu unterhalten, wir haben nicht gehört, weil der Wind so stark war und der Sprache war gar nicht zu hören. Auf jeden Fall sind wir weitergekommen und wir sind am Gipfel angekommen, durchgefroren. Und was wir gemacht haben, wir haben angehalten und wollten ganz kurz eine Pause machen. Nur ganz kurz, war schnell essen, eine Banane, ein bisschen trocken, Früchte, ein bisschen Nüsse und weiterlaufen. Und als ich angefangen habe zu essen, dann habe ich gemerkt, dass mir ganz, ganz schlecht wurde. Ich wurde blass und ich habe beinahe mein Selbstbewusstsein verloren. Wenn das passiert wäre, wisst ihr, was mit mir wäre? Was denkt ihr, was wäre mit mir passiert?
Du kannst sterben.
Ich wäre sicherlich gestorben. Ich würde heute nicht vor euch sitzen, weil bis der Hubschrauber kommt, da waren ganz wenige Menschen, aber auch wenn sie könnten auch nichts machen, der Hubschrauber würde einige Minuten brauchen. Ich wäre wahrscheinlich dort gestorben auf dem Berg. Und ich wusste auch nicht, was das ist. Ich wusste nicht, was mit mir los ist, bis ich dann ganz spontan, ganz schnell zu Gott gebeten habe: Herr, hilf mir. Ich konnte nicht mehr sagen. Und dann kam mir der Gedanke, dass mein Kreislauf Schwierigkeiten hatte, dass ich unterkühlt war und dass ich auf keinen Fall an der Stelle bleiben durfte, sondern ich musste weiterlaufen, weil dadurch wurde mein Kreislauf angeregt und mein Blut hat weiter gelaufen durch meinen Körper und deswegen bin ich nicht dann ohnmächtig geworden. Und wir sind dann gleich weitergelaufen, ganz schnell, und etwa nach 15 Minuten kam ich wieder zu sich. Es war ganz, ganz knapp, dass ich sterben konnte. Und was denkt ihr, was hat mir geholfen?
Der Jesus.
Ganz genau. Ich habe in diesem Moment ganz schnell zu Jesus gebeten: Herr, hilf mir. Mehr konnte ich nicht machen. Ich wusste auch nicht, was ich machen sollte. Und der Herr hat mir gleich den Gedanken geschenkt: Geh weiter, bleib nicht stehen, du musst weiterlaufen. Und dann sind wir gleich weitergelaufen. Und das kann auch bei euch im Leben sein, wenn ihr unterwegs seid in Bergen oder wenn ihr baden geht oder sonst noch was macht, was euch Spaß macht. Vergiss nicht, wenn ihr Schwierigkeiten habt, spätestens dann ruft zu dem Herrn und er hilft immer. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen: Herr hört unsere Gebete und er ist immer bereit, uns zu helfen. Vergiss das nicht, okay? Wir wollen jetzt zusammen beten. Möchte jemand von euch beten? Wer betet gerne von euch? Okay, dann bete ich. Ich denke, dass ihr gerne betet, aber nicht vor der ganzen Gemeinde. Ja, dann bete ich. Lieber Vater, danke, dass du uns so stark liebst, dass wir immer deine Nähe spüren können. Herr, es gibt viele Situationen auch im Leben von diesen Kindern, wenn sie vielleicht nicht wissen, was sie machen sollen, wenn sie Angst haben, wenn sie erschrocken sind. Herr, schenk ihnen immer wieder Erfahrungen, dass du da bist, dass du ihre Gebete erhörst und dass sie im Glauben einfach von Tag zu Tag stärker werden. Wir bitten dich im Namen von Jesus Christus. Amen. Gut, jetzt könnt ihr zu euren Papas und Mamas auf die Plätze gehen und wir werden jetzt ein Chorlied hören. Ich brauche nach solchen Stücken immer einen Moment Zeit, um wieder zu sich zu kommen, weil es so schön ist, so ansprechend, so kraftvoll. Und heute war es irgendwie besonders kraftvoll. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass hier vorne Mario, Ozan und Leon standen. Ich glaube, das lag schon daran. Schön, dass ihr mitgesungen habt. Ich weiß nicht, wer von euch mitbekommen hat, dass vor einigen Jahren in Europa, in einigen Ländern von Europa, so eine Kampagne lief: Ein Leben ohne Gott. Und in manchen Städten, manchen Großstädten Europas, wurden sogar die Busse mit einer Werbung bedruckt: Glückliches Leben ohne Gott. Und ich frage mich, was geht in einem Menschen vor, wenn er ganz absichtlich, ganz bewusst sagt, ich möchte ohne Gott leben. Was ist das für ein Trend, was wir heute feststellen, dass immer mehr und mehr Menschen ohne Gott leben wollen? Ich frage auch mich als ein Christ, kann es sein, dass ich mich ein Christ nenne und trotzdem ohne Gott leben möchte oder ohne Gott lebe, ohne eine tiefe, eine innige Beziehung zu Gott? Ich möchte mit euch eine Geschichte lesen, wo es auch um diese Frage geht. Was hindert mich, mit Gott zu leben? Was hindert mich, diesen Schritt diesem Gott entgegenzumachen und sagen, ich möchte mit diesem Gott leben? Und auch um die Frage, wenn ich mit Gott lebe, kann es sein, dass ich nach außen ein Christ bin, ein Nachfolger Jesu, aber in meinem Inneren es gar nicht bin. Ich lade euch ein, 2. Königebuch aufzuschlagen, Kapitel 5. 2. Königebuch, Kapitel 5, ab dem ersten Vers. 2. Buch Könige, Kapitel 5, ab dem ersten Vers. Ich werde die ersten 16 Verse vorlesen. Naaman, der Feldhauptmann des Königs von Syrien, war ein trefflicher Mann vor seinem Herrn und hochgehalten, denn durch ihn gab der Herr Heil in Syrien. Und er war ein gewaltiger Mann und aussätzig. Die Kriegsleute aber in Syrien waren herausgefallen und hatten eine junge Dirne weggeführt aus dem Lande Israel. Die war im Dienst des Weibes Naamans. Die sprach zu ihrer Frau: Ach, dass mein Herr wäre bei dem Propheten zu Samaria, der würde ihn von seinem Aussatz losmachen. Da ging er hinein zu seinem Herrn und sagte es ihm an und sprach: So und so hat die Dirne aus dem Land Israel geredet. Der König von Syrien sprach: So ziehe hin, ich will dem König Israels einen Brief schreiben. Und er zog hin und nahm mit sich 10 Zentner Silber und 6000 Goldgulden und 10 Feierkleider und brachte den Brief dem König Israels, der lautete also: Wenn dieser Brief zu dir kommt, siehe, so wisse, ich habe meinen Knecht Naaman zu dir gesandt, dass du ihn von seinem Aussatz losmachest. Und da der König von Israel den Brief las, zerriss er seine Kleider und sprach: Bin ich denn Gott, dass ich töten und lebendig machen könnte, dass er zu mir schickt, dass ich den Mann von seinem Aussatz losmache? Merket und seht, wie sucht er Ursache wider mich. Da das Elisa, der Mann Gottes, hörte, dass der König Israel seine Kleider zerrissen hatte, sandte er zu ihm und ließ ihm sagen: Warum hast du deine Kleider zerrissen? Lass ihn zu mir kommen, dass er inne werde, dass ein Prophet in Israel ist. Also kam Naaman mit Rossen und Wagen und hielt vor der Tür am Hause Elisas. Da sandte Elisa einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Geh hin und wasche dich 7-mal im Jordan, so wird dir dein Fleisch wieder erstattet und rein werden. Da entzürnte Naaman und zog weg und sprach: Ich meinte, er sollte zu mir herauskommen und hertreten und den Namen des Herrn seines Gottes anrufen und mit seiner Hand über die Städte fahren und den Aussatz also abtun. Sind nicht die Wasser Ammana und Fafa zu Damaskus besser, denn alle Wasser in Israel, dass ich mich darin wüsche und rein würde? Und wandte sich und zog weg mit Zorn. Da machten sich seine Knechte zu ihm, redeten mit ihm und sprachen: Lieber Vater, wenn dich der Prophet etwas Großes hätte geheißen, solltest du es nicht tun? Wie viel mehr, so er zu dir sagt: Wasche dich, so wirst du rein. Da stieg er ab und taufte sich im Jordan 7-mal, wie der Mann Gottes geredet hatte. Und sein Fleisch ward wieder erstattet, wie das Fleisch eines jungen Knaben, und er ward rein. Und er kehrte wieder zu dem Mann Gottes samt seinem ganzen Heer, und da er hineinkam, trat er vor ihn und sprach: Siehe, ich weiß, dass kein Gott ist in allen Landen, außer in Israel. So nimm nun den Segen von deinem Knecht. Er aber sprach: So wahr der Herr lebt, vor dem ich stehe, ich nehme es nicht. Und er nötigte ihn, dass er es nehme, aber er wollte nicht. Ich weiß nicht, wie die Geschichte auf euch wirkt. Die Geschichte ist in sich so gewaltig, so tief mit Bildern, dass ich mich fast nicht traue, etwas noch dazu zu sagen. Aber um einige Hintergründe, einige Akzente noch zu setzen, möchte ich, dass wir uns zusammen in diese Geschichte vertiefen. Wir haben in dieser Geschichte mit 3 wichtigen Sachen zu tun. Die möchte ich erstmal beleuchten, bevor wir zu dem Kern diese Geschichte kommen. Und zwar, wir haben hier mit einem Offizier, einem syrischen Offizier zu tun, von dem es heißt, dass Gott ihn in seinem Land Syrien, das eigentlich oft das Land Israel, also die Kinder Gottes, angegriffen hatten, dass Gott ihn, den Syrer, diesen Offizier, gebraucht hat als sein Werkzeug, um in Syrien, wie es hier heißt, das Heil zu schenken. Schon erstaunlich. Also wir haben hier mit diesem Offizier, der großartig war, der vieles erreicht hat, der viele Errungenschaften hatte. Das war der zweite Mann in Syrien nach dem König von Syrien. Er war eine wichtige Person in Stadt Syrien, im Staat Syrien. Aber es gibt in dieser Geschichte bei diesem Mann ein Aber. Und dieses Aber heißt: Dieser Mann war aussätzig. Das heißt, alles lief gut, er hatte wahrscheinlich gute Familie, er hatte Ruf, er hatte Autorität, er hatte alles. Aber er hatte eine Schwäche, er war krank. Und ich meine, heute machen sich viele Jugendliche und Teenager, wenn sie ein paar Pickel im Gesicht haben, da macht man sich schon Sorgen und Make-up und alles so weiter. Der Mann war groß, heutzutage ein Politiker, und er war mit dem Aussatz, sein ganzer Körper war mit einem Aussatz bedeckt. Stellt euch vor, wie er sich in seiner Position als Offizier, als oberster Offizier gefühlt hat. Ich meine, das war schlecht, das war nicht cool damals. Ja? Er wollte weg von diesem Aussatz, und deswegen kommt er zu seinem König und sagt, mach mich frei von diesem Aussatz. Das Problem dieses Mannes war auch, dass er ein stolzer Mann war. Das war ein Offizier, der stolz war, und wir werden das noch sehen, wenn ihr das noch nicht gemerkt habt in dieser Geschichte. Es gibt ein paar Einzelheiten, die darauf hindeuten, dass dieser Mann in seinem Herz sehr stolz war. Und das war auch sein eigentliches Problem, also nicht der Aussatz. Den Aussatz hat Gott gebraucht, um ihn von seinem Stolz frei zu machen. Das größte, das wichtigste Problem war sein Stolz. Und der Stolz ist sowohl im Leben eines nichtgläubigen Menschen als auch im Leben eines gläubigen Menschen ein großes Hindernis auf dem Weg zum Glauben. Und darum geht es in dieser Predigt um zwei Hindernisse im Glauben, um zwei Hindernisse, die uns auf dem Weg zu Gott stehen können. Es war auch Stolz, den Luzifer zum Fall gebracht hat. Ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, wo Stolz sich vorstellt. Und da heißt es, ich bin wie ein dunkler Fluch, der über der ganzen Weltgeschichte liegt. Meine düsteren Spuren lassen sich bis zu den Anfängen der Schöpfung zurückverfolgen. Ich war schon da, als es noch keine Menschen gab, und machte mich auf, den Kosmos zu erobern. Mein unheilvoller Schatten reicht bis in den Himmel und vor den Thron Gottes. Ich war es, der einen Teil der Engel zur Rebellion gegen den Schöpfer anstiftete und dazu brachte, mir nachzufolgen. Ich war es auch, der den ersten Menschen dazu überredete, sich von der guten Herrschaft Gottes loszusagen. Wer meine Stimme hört und ihr folgt, dem droht der bodenlose Fall. Ich habe eine schier unersättliche Gier nach Macht. Ich dulde deshalb niemanden an meiner Seite. Ich bin mir selbst konkurrenzlos wichtig. Dort, wo ich hinkomme, bringe ich Überheblichkeit und Selbstherrlichkeit mit. Ich liebe den Größenwahn und die Anmaßung. Entfremdung, Eifersucht und unloyales Verhalten sind mein Markenzeichen. Ich hasse und meide die Demut, denn sie ist mein größter Gegner. Rastlos bin ich auf der Suche nach Opfern und klopfe öfters an ihre Herzenstür an. Ich kenne sie. Ich bin der unsichtbare Feind in ihrem Herzen. Sie wollen meinen Namen wissen. Mein Name ist Stolz. Wenn ich das lese, denke ich, was für ein Ungeheuer dieser Stolz, der im Herzen eines Menschen sich breit machen möchte. Und ich sage von mir, ich bin auch davon nicht frei. Auch ich als Christ habe damit zu kämpfen, mal mehr, mal weniger. Bei diesem Offizier war dieser Stolz neben seinen ganzen tollen Fähigkeiten, tollen Möglichkeiten, die er hatte, war das ein Problem. Das war ein großartiger Mann, aber das war auch ein stolzer Mann. Dann haben wir in dieser Geschichte auch mit einem souveränen Gott, der so wirkt, wie wir es gar nicht vorstellen. Und wenn wir denken, dass ich durch meine Gaben, durch meine Fähigkeiten, durch meine Schlagfertigkeit oder sonst noch was bis zu diesem Moment in meinem Leben geschaffen habe, wenn in diesem Moment Gott die Kulissen meines Lebens öffnen würde und mir einen Blick dahin, hinter die Kulissen, meine sichtbaren Kulissen machbar machen würde, dann würde ich sehen, dass es nicht ich bin, sondern allein Gott und sein souveränes Handeln, der mich bis zu diesem Moment meines Lebens begleitet und geführt hat. Also wir haben in dieser Geschichte mit einem Gott, der so wirkt, was für uns oft unlogisch, unfassbar und ungreifbar ist. Dritter wichtiger Aspekt in dieser Geschichte, wir haben hier auch mit kleinem Mädchen zu tun, ein kleines Instrument, wiederum in Hand Gottes, durch das Gott wirkt. Es heißt, dass dieses Mädchen von Israel weggeführt wurde und bei der Frau des Naamans diente. Interessant ist, im Neuen Testament heißt es, dass Elisa nur den einzigen Mann vom Aussatz befreit hat. Und das war der Offizier, der syrische Offizier. Jetzt frage ich mich, woher wusste dieses Mädchen, dass der Elisa diesen Hauptmann von seinem Aussatz freimachen wird? Woher wusste sie das? Was war sie? Sie hat von den Eltern gelernt, vielleicht auch von Elisa vieles gehört, aber sie hat erfahren in ihrem kleinen Alter, dass Gott mächtig ist. Und wenn man diesem Gott vertraut, dann kann er große Dinge tun. Und Gott gebraucht dieses kleine Mädchen, um diesem großen Mann, diesem stolzen Mann, von dem Hauptmann von Syrien zu helfen. Also diese drei wichtigen Aspekte. Der Mann, der großartige und stolze Hauptmann von Syrien, der Gott, der souveräne Gott, der im Hintergrund unseres Lebens wirkt, und das kleine Mädchen, das Gott als sein Werkzeug gebraucht. Ich möchte zum Kern dieser Geschichte kommen, zu diesem Hauptmann, der stolz war in seinem Herzen. Der Naaman kommt zu seinem König. Er kommt zu seinem König und sagt: Hilf mir. Ein Mädchen hat mir gesagt, wenn ich nach Israel gehe zu dem König, dann kann mir geholfen werden. Und so schickt der König von Syrien, schreibt einen Brief an den König von Israel und schickt den Naaman mit Feierkleidern und viel Silber, mit viel Gold und hofft dadurch, seinen Heil zu kaufen. Als der zum König von Israel kommt, dann zerreißt der König von Israel seine Kleider, und das war auch verständlich, denn in Syrien war es üblich, dass die Könige den Propheten sagen, was sie zu tun haben. In Israel war das umgekehrt, und wir haben das heute studiert. Die Propheten sagen dem Volk und den Königen, was sie zu tun haben, nicht umgekehrt. Deswegen zerreißt der König von Israel seine Kleider und sagt: Ich bin machtlos, ich kann da gar nichts machen, ich kann Gott nicht befehlen, was er machen soll, und ich bin selber auch nicht Gott. Als der Elisa davon erfährt, sagt er: Lass diesen Naaman zu mir kommen. Warum hast du deine Kleider zerrissen? Du konntest ihn gleich zu mir schicken. Also kommt der Naaman zum Propheten. Und jetzt ist interessant, wie kommt er zu ihm? Es heißt im Vers 9, dass Naaman nicht alleine kommt, nicht einfach auf seinem Pferd da angeritten kommt, klopft an der Tür und sagt: Bitte helft mir. Er kommt mit seiner ganzen Gewalt, er kommt mit Rossen und mit Wagen, mit seiner Armee, mit seiner Elite, kann man sagen. Er kommt an dieses Haus und er wartet. Ja? Er geht nicht rein. Interessant, er geht selber nicht rein. Und die Elisa geht auch nicht selber raus. Elisa schickt einen Diener, wie es sie heißt. Was bedeutet das? Aber wenn wir jetzt das aus der Sicht des Elisas betrachten, dann hieß es so damals: Je wichtigere Person vor deiner Tür steht, umso wichtigere Person sollte rausgehen, um diese Person zu begrüßen, willkommen zu heißen und zu fragen: Wie kann ich dir dienen? Ja, hier passiert was Komisches. Der Elisa kommt nicht raus, der schickt seinen Diener und sagt: Was willst du? Der Naaman war auch von sich überzeugt, und der kommt nicht ans Haus ran und klopft und sagt, was er möchte. Er wartet auf seinem Wagen. Und als der Diener rauskommt, dann sagt er ihm gleich die Botschaft. Der Prophet sagt: Du musst in dem Fluss Jordan 7-mal untertauchen und dann wirst du wieder gesund. Und das heißt in dieser Geschichte, dass der Stolz diesen Mann gestört hat, das zu machen. Er wird zornig und sagt: Wie kann er sowas von mir fordern? Wenn schon, warum nicht die sauberen Flüsse in Damaskus, die viel sauberer sind? Das sind vielleicht so Gewässer, die bereinigt werden. Und da könnte ich mir schon vorstellen, unterzutauchen. Aber warum hier in diesem schmutzigen Jordan? Aber der Prophet hat genau das gewollt. Und er dreht sich um und er will wieder nach Hause gehen, in sein Land, zornig. Und dann kommen zu ihm seine Knechte und sagen: Wenn der Prophet dich etwas Größeres gebeten hat, müsstest du eigentlich das auch tun, wenn du gesund werden möchtest. Aber diese kleine Sache, du musst einfach in dieses Wasser steigen und 7-mal untertauchen und dann wirst du gesund. Und jetzt stellt euch vor, was musste dieser Mann machen, damit er ins Wasser steigt? Sein Stolz überwinden. Was müsste er äußerlich machen? Er müsste sich ausziehen. Was hieß es für einen Prophet? Nicht Prophet, sondern für einen Offizier. Er musste sein Oberkleid, an dem bestimmt Medaillen hängten und wo man erkennen konnte, was er schon alles erreicht hat, wie viele Länder er besiegt hat, wie viele Kämpfe er gewonnen hat, wie groß er ist. Er musste das alles ablegen und er musste allen anderen Menschen gleich werden. Er musste allen gleich werden. Und er hat es nicht geschafft. Er konnte es nicht. Es gibt eine Geschichte von zwei australischen Seemännern. Und das heißt, dass sie mit dem Schiff unterwegs waren und sie sind in London angekommen. London, große Stadt. Sie haben ihr Schiff dort gelassen und sich bei dem Offizier entschuldigt und wollten durch die Stadt laufen, was sehen, weil ihr Aufenthalt dort länger gedauert hat. Und so haben sie sich auf den Weg gemacht, haben irgendwo einen Pub aufgesucht, wo sie sich gut gehen lassen konnten und sind reingegangen, haben sich voll betrunken. Als es spät wurde, um die Mitternacht, wollten sie zurück zum Schiff gehen. London, große Stadt, sie sind betrunken, kennen sich nicht aus, gehen raus und stellen noch fest, es ist Nebel. Also sie können nicht sehen, was für London ganz natürlich ist. Nebel, sie können jetzt den Weg zurück nicht finden. Und dann fragen sie sich, Mann, was sollen wir jetzt machen? Wie finden wir jetzt zurück zu unserem Schiff? Und auf einmal steht von ihnen eine Gestalt. Das ist ihr Offizier, ihr Kapitän von ihrem Schiff. Sie erkennen ihn nicht, weil es Nebel war, sie waren betrunken. Und dann fragen sie ihn, hey Kumpel, weißt du, wo wir zu unserem Schiff, zu dem Fluss kommen? Und dann fragt er sie zurück, Jungs, wisst ihr, wer ich bin? Und dann sagen sie, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Wir wissen nicht, wo wir sind und der weiß nicht einmal, wer er ist. Der nahe Mann wusste, wer er war. Der nahe Mann wusste auch, wo er war. Er war ein Offizier, er war ein Hauptmann von Syrien und er stand im schmutzigen Wasser in Israel, im Land seiner Feinde. Könnt ihr euch nachvollziehen, wie es dem Mann gegangen werden muss, was er überwinden musste in seinem Herzen, damit er allen anderen Menschen gleich wird, sein Oberkleid auszieht, in dieses schmutziges Wasser von Israel in Jordan untersteigt und dann noch siebenmal mit seinem Kopf untertauchen muss. Stellt euch vor, was dieser Mann überwinden musste. Aber da ist ein Gott, der weiß, was er tun und er weiß, warum er das tun. Und ich kann mir vorstellen, dass seine ganze Elite, seine Leute, die mit ihm waren, am Ufer standen und mitzählten. Er geht das erste Mal runter und dann geht er hoch und sie zählen eins und er denkt in sich, was bin ich für ein Dummkopf? Und dann zweites Mal denkt er, ich werde ein Gleichnis für alle sein. Alle werden mich auslachen und drüber sprechen. Dann geht das drittes Mal unter und dann denkt, wenn ich rauskomme, dann werde ich diesen Elise in Stücke zerreißen. Viertes Mal, fünftes Mal, sechstes Mal, siebtes Mal. Nach dem siebten Mal stellt er fest, dass er rein ist. Er ist rein. Er geht raus und zu seiner Freude und zur Freude anderen Menschen ist er von seinem Aussatz geheilt. Aber nicht nur von seinem Aussatz, sondern von wovon noch? Von seinem Stolz. Denn was passiert weiter, wenn er wieder zu Elisa fährt? Wie begegnen sie sich jetzt? Jetzt heißt es, dass er selber zum Elisa in sein Haus, in ein Haus seiner Feinde reingeht und vor ihm auf die Knie fällt und sagt, es gibt keinen anderen Gott, der so groß wäre wie Gott von Israel. Eine tolle Geschichte. Und ich wünsche mir, wenn uns Menschen begegnen würden, würden sie sagen, was für ein toller Gott, an den ihr glaubt. Ich möchte auch diesen Gott anbeten. Der Naaman wird von dem Aussatz, von dem äußeren Aussatz, aber auch von dem inneren Aussatz, von dem Stolz, der oft ein Hindernis auf dem Weg zu Gott, zum Glauben ist, er wird befreit. Der Naaman wollte eventuell auch den Weg Gottes gehen, wenn Gott bereit wäre, seinen Weg zu gehen. Er wäre bereit, in den Fluss zu gehen, aber in seinem Land, wo das Wasser rein ist. Aber er war nicht bereit, in Jordan in den Fluss zu gehen, am Anfang. Und so geht es auch vielen Menschen, die Stolz in ihrem Herzen tragen. Sie sagen, ich wäre bereit, den Weg Gottes zu gehen, wenn Gott bereit wäre, meinen Weg zu gehen, wie das auch immer aussehen mag. Ich frage mich auch, ob es möglich ist, dass ich als Christ, der ich mich ein Christ nenne, Nachfolger Christi, dass auch in meinem Herzen eine Portion an Stolz ist, die mich hindert, den Weg Gottes so konsequent zu gehen, egal was es mir kostet. Dass ich sage, ich bin dann bereit, den Weg Gottes zu gehen, wenn Gott bereit ist, meinen Weg zu gehen. Ich lasse diese Frage einfach so offen stehen. Seid zu sich selber ehrlich und überprüft euren Herz. Diese Geschichte hört aber hier nicht auf. Es gibt noch eine weitere Person, die auch sehr, sehr interessant ist. Und was ist weiter passiert, werden wir gleich lesen oder hören. Also der Prophet schickt den Naaman nach Hause. Er sagt, dein Geld, deine Geschenke brauche ich nicht. Gott gibt mir alles, was ich brauche. Sein Diener, der Gehasi, ja, der bei ihm gedient hat, hat es alles mitbekommen, stand wahrscheinlich am Rand irgendwo oder an der Tür, hat es gehört und denkt, Elisa, das kann ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen, dass du ihn einfach so gehen lässt, ohne zumindest ein bisschen von ihm zu nehmen. Du musst nicht nur an dich selber denken, du kannst auch an die anderen Menschen denken, du kannst anderen damit eine gute Freude machen. Aber Elisa sagt, nein, ich möchte nichts von dir. Das ist alles von Gott gegeben, von Gott geschenkt und das ist ein Geschenk von dir. Wie wir heute im Lied gehört haben, das ist Gnade, das ist Geschenk. Wir können es nicht kaufen. Und der Gehasi macht sich auf den Weg, so unsichtbar, schleicht er sich aus dem Haus raus, als ob er was erledigen musste und läuft diesem Hauptmann durch das Feld und verfolgt ihn. Als der Hauptmann ihn sieht, hält er an und sagt, was ist los, Gehasi, ist alles in Ordnung? Er sagt, ja, ist alles in Ordnung, aber weißt du, und ich lese jetzt den Vers 22, ja, aber mein Herr hat mich gesandt und lässt dir sagen, siehe, jetzt sind zu mir gekommen vom Gebirge Ephraim zwei Jünglinge aus der Prophetenkinder. Gib ihnen einen Zehnten Silber und zwei Feierkleider. Was macht er hier? Er lügt. Ein Diener des Propheten Gottes, der Gott wahrscheinlich von klein auf kannte, er lügt hier so offensichtlich. Und der Naaman hat natürlich damit kein Problem. Er gibt ihm diese zwei Zehntner. Und er gibt ihm sogar zwei Zehntner, wobei er nach einem Zehntner gebeten hat. Und er gibt ihm auch Feierkleider und der gibt ihm sogar Begleitung. Die Leute, die es tragen können, wo sie dann an einen Hügel ankommen, sagt der Gehasi den Leuten, geht nach Hause, ich schaffe es alleine. Und der versteckt diese Sachen. Und was passiert jetzt? Jetzt kommt er zu Elisa zurück. Und Vers 25 sagt uns, und als sie weg waren, trat er vor seinen Herrn. Und Elisa sprach zu ihm, woher, Gehasi? Er sprach, dein Knecht ist weder hierher noch daher gegangen. Schöne Antwort, oder? Er fragt, wo warst du, Gehasi? Und sagt, naja, ist nirgendwo. Ich war einfach hier draußen um das Haus spazieren gegangen. Ich meine, wenn ihr als Eltern eure Kinder fragt, wo warst du so lange? Du musstest schon vor zwei Stunden zurück sein. Sagen sie, ach ja, ich habe es vergessen. Dann wisst ihr, stimmt was nicht, ja? Dafür heimlicht das Kind etwas. Genauso hier war es auch, der Elisa wusste, er verheimlicht etwas und er wusste, was los war. Und dann sagt er im Vers 27, aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinem Samen ewiglich. Da ging er von ihm hinaus aussätzig wie Schnee. Und ich frage mich, wie kann es sein? Und das nenne ich, was hier passiert, Heuchelei. Lüge, Heuchelei. Und ich frage mich, wie kann es passieren, dass jemand, der von klein auf Gott kannte oder über Gott kannte, über Gott vieles hörte, mit dem Propheten unterwegs war und so viele Wunder, so viele Zeichen gesehen hat und es gab kaum einen Propheten, der mehr gemacht hat als Elisa. Wie kann es sein, dass gerade dieser Gehasi, der Diener dieses Propheten, so einen Fehler macht? Und ich kann es mir nur so erklären, dass der nach außen so tat, als ob er den Weg Gottes gehen wollte, aber in Wirklichkeit, in seinem Herzen, in seinem Leben immer seinen Weg gegangen ist. Und das ist der Unterschied zwischen dem stolzen Naaman, der erstmal nicht bereit war, den Weg Gottes zu gehen, weil Gott nicht bereit war, seinen Weg zu gehen. Und der Gehasi, der Heuchler, der nach außen so tat, als ob er den Weg Gottes ging, aber in Wirklichkeit seinen eigenen Lebensweg bestritten hat. Er wusste, was er wollte. Er hat nach außen so gemacht, ich mache alles richtig, Ich erscheine fast jeden Samstag im Gottesdienst. Ich singe fleißig mit, ich spreche auch manchmal ein Gebet. Ich mache alles richtig. Aber was bei mir in der Woche passiert, das muss keiner wissen. Das bleibt meine Privatsache. Und wo ich war und mit wem ich wo war, das ist meine Sache. So lebte Gehasi. Und so kann es auch mir, der Nachfolger Christi, passieren, dass er mich hier am Sabbat, nicht jeden Sabbat, aber vielleicht einmal im Monat, erlebt als Pastor, der so freundlich lächelt, euch anlächelt und dann die Gemeinde verlässt, jeden freundlich verabschiedet und dann nach Hause geht. Und was er da macht, was er in seiner Woche macht, das weiß man nicht. Das weiß ich auch nicht von euch allen, was ihr macht. Aber es geht nicht darum, dass wir es wissen. Es geht darum, dass wir in unserem Glauben vor unserem Gott ehrlich sind. Es ist völlig egal, ob es andere wissen oder nicht. Wichtig ist, ob ich vor Gott ehrlich bin. Und das ist diese schlimme Sache bei der Heuchelei, dass ich mir nicht einmal zugebe, dass Gott trotzdem alles weiß. Ich meine, es ist schlimm, eine Ehe zu brechen. Noch schlimmer ist es, so zu tun, als ob es nicht Schlimmes wäre. Es ist ganz normal. Naja, es ist halt mal so passiert. Hoffentlich erfährt keiner. Wenn jemand erfährt, ja, wir werden schon da durchkämpfen. Nein. In Nairobi, in Kenia, hängt über eine Kirche, über eine Gemeinde ein Schild. Unsere Kirche ist voller Heuchler. Aber wir haben immer noch Platz für einen. Ich weiß nicht, ob du Lust hättest, der Gemeinde anzugehören, ein Teil dieser Gemeinde zu sein. Ich glaube, ich möchte es nicht. Aber es geht nicht darum, ob die Kirche voller Heuchler sind. Es geht darum, wie es in deinem Herzen, wie es mit dir ausschaut. Und wenn ich ehrlich bin, sage ich, ich bin nicht ganz rein vom Stolz, ich bin nicht ganz rein von Heuchelei. Aber wichtig ist diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, dass wir mit Gott im Gebet ringen, dass diese Hindernisse, die uns jeden Tag auf den Weg zum Glauben, auf den Weg zu unserem Herrn gestellt werden, dass wir vor Gott in Gebet kommen und sagen, Gott, befreie mich. Ich will nichts anderes als nur ehrlich sein vor dir. Das wünsche ich jedem von euch, dass ihr diesen Mut habt, diese Ehrlichkeit zu Gott jeden Tag zu kommen und sagen, Gott, prüfe du mich. Ob da noch Stolz auf dem Weg zu dir steht, ob da noch Heuchelei in meinem Leben ist, befreie mich davon, dass mich nicht das Schicksal des Gehasi trifft oder das mögliche Schicksal von Naaman. Ich wünsche euch Gottes reiches Segen. Amen.